Lob und Dank sei dem Herrn. Friede sei mit euch, Friede sei mit uns, von dem, der ihn uns geschenkt und gebracht hat. Er sagte, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, sondern nur wie Gott ihn geben kann.
Amen.
Dass ich körperlich nicht in bester Verfassung bin, das könnt ihr verstehen. Aber geistlich bin ich erfrischt worden und bin Gott dankbar für das, was er schon getan hat.
Amen.
Aber in der letzten Nacht habe ich knapp 2 Stunden geschlafen. 2:05 war für mich die Nacht vorbei und 11:30 habe ich mich erst gelegt. Ich ging auf und ab, habe gelesen und mich in das vertieft, was der Herr für mich und für uns getan hat. Und dann habe ich mich anschließend neben das Bett auf den Fußboden gelegt, um meinem Gott zu danken für das, was er getan hat. Und der Schlaf war fort. Ihr Lieben, Gott hat Großes an uns getan. Ich habe noch einen Wunsch, den ihr mir bitte miterfüllen sollt, dass wir gemeinsam ein Lied singen. Ich hoffe, dass ich's finde. O du Lamm Gottes, 299. Lasst es uns von ganzem Herzen singen. Lob und Dank sei dem Herrn. Das glauben wir von ganzem Herzen. Es geschah für dich, es geschah für mich. Alles, was unser Erlöser tat, das hat er um der Erlösten willen getan. Und wir werden einige Schriftstellen lesen, um uns das vor Augen zu führen. Möge Gott uns sein Wort verklären und uns Gnade schenken, es wirklich zu glauben. Wir sind nicht nur hier, um die Auferstehung unseres Herrn zu feiern. Wir sind hier, um uns sagen zu lassen, dass wir mit ihm auferstanden sind. Dass er auferstanden ist, das wissen wir, das glauben wir. Aber wenn du die Auferstehung, die erste Auferstehung miterleben möchtest, dann glaube, dass du mit ihm auferstanden bist. Es gibt Menschen, sie reden von dem Verwandlungsglauben, vom Entrückungsglauben und haben ihre Vorstellung darüber. Lasst es mich euch deutlich sagen, Gott tut alles gemäß seinem Wort. Auch das, was noch aussteht, wird sich erfüllen, wie er es gesagt hat. Ich möchte deshalb als erstes aus Epheser, dem 2. Kapitel, Vers 4 und 5 lesen. Epheser 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar, als wir noch tot waren, durch unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. So steht's geschrieben, so glauben wir's und so ist es. Alles, was im Plan Gottes beschlossen war, ist bei ihm schon vollendet. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, damit es an uns und durch uns offenbart werden kann. Nicht nur die Auferstehung unseres Herrn, sondern deine und meine Auferstehung mit ihm. Er hat sich dafür verbürgt, dass die Seinen nicht im Grabe bleiben, sondern an der Auferstehung teilhaben werden. Alle, die uns schon vorausgegangen sind, werden hervorkommen, wie geschrieben steht, wenn Christus mit dem Weckruf, mit der Posaune Gottes und mit der Stimme des Erzengels kommt, werden die Toten in Christo zuerst auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden und gemeinsam in die Herrlichkeit hinaufgenommen werden. So hat der Herr es gesagt, so wird es sein. Wir glauben, wie die Schrift sagt. Wir können nicht anders. Der Glaube benötigt ein Fundament. Die Deutung, die steht im luftleeren Raum. Aber das Wort ist unsere Grundlage. Darin ist unser Glaube verankert. Gott, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns, dich und mich, alle Kinder Gottes, begnadigt und hat uns unsere Übertretungen vergeben. Das müssen wir als eine göttliche Tatsache in unserem Leben gelten lassen. Wir können der Lüge Satans glauben, aber wir können auch der Wahrheit Gottes glauben. Und ich meine, wir sind dazu da, um das zu glauben, was Gott uns gesagt hat. Genauso steht in Epheser im 2. Kapitel von Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden, denn er ist unser Friede, er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit all seinen Satzungen und gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist, ist ein neuer Mensch, und dieser neue Mensch ist ein Friedensstifter. Es gibt keinen Menschen, die aus Gott geboren ist, der neu wurde, der ein Unruhestifter wäre. Das liefe der Gesinnung Jesu und seinem Wesen zuwider und auch dem Worte Gottes. Ein Mensch, der Gott wirklich erlebt hat, ist ein neuer Mensch geworden. Er sucht den Frieden und jagt ihm nach. Er wird jeden Streit und Zwist meiden. Warum? Weil der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, dann unsere Herzen und Sinne regieren kann. Wenn die Vernunft uns regiert, dann herrscht manchmal sogar noch das Faustrecht. Aber wenn der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, in dein und mein Herz gekommen ist, dann sind wir Friedensstifter. Dann ist die Feindschaft weggenommen, ein für alle Mal. Paulus schreibt an die Römer, so haben wir also Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein Liederdichter singt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzet das Herz. Dieser Friede Gottes soll uns heute durchdringen. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht und uns mit ihm auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Der Tod hat seine Macht an uns verloren, weil Jesus Christus den Tod überwunden hat. Er ist sogar zur Hölle hinuntergegangen. Lasst uns einige Schriftstellen miteinander lesen, beginnend mit Matthäus 27, eine der bekanntesten und umfangreichsten, was das Ereignis der Kreuzigung betrifft. Matthäus 27 von Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an trat eine Finsternis über das ganze Land ein bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber rief Jesus mit lauter Stimme aus, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige von den dort Stehenden dies hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm, tränkte ihn mit Essig, steckte ihn an ein Rohr und wollte Jesus trinken lassen. Die anderen aber sagten, lass das, wir wollen doch sehen, ob Elia wirklich kommt, um ihm zu helfen. Jesus aber stieß noch einmal einen lauten Schrei aus und gab dann seinen Geist auf. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Die Erde erbebte und die Felsen zersprangen. Die Gräber taten sich auf und viele der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, kamen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräben hervor, gingen in die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und seine Leute, die Jesus zu bewachen hatten, das Erdbeben und was geschah, sahen, gerieten sie in große Furcht und sagten, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Welch ein Ereignis! Hier geschah es für uns als die neutestamentlich Gläubigen und gleichzeitig haben die, die schon im Alten Testament ihre Hoffnung auf den kommenden Retter und Erlöser gesetzt hatten, den Tag erlebt, nachdem sie sich gesehnt haben. Im Alten Testament möchte ich zwei Stellen lesen. Die eine aus Hosea, dem 13. Kapitel, und die andere aus dem Propheten Zacharia. Hier steht in Hosea 13, Vers 14, aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Nein, wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Hölle? Mitleid ist meinen Augen unbekannt. Besonders der erste Teil, aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Es musste einer kommen, über den der Tod keine Macht hatte. Er ist gestorben, aber deswegen, um den Stachel des Todes herauszuziehen, damit wir ewiges Leben haben. Paulus sagt es ja, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und er sagt, Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. In Zacharia, im 9. Kapitel, in Vers 11 steht, Zacharia 9, Vers 11, auch will ich, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der wasserlosen Grube. Kehret zu eurem festen Wohnsitz zurück, ihr Gefangenen, die ihr noch hoffen dürft. Es gab Menschen, die bis dahin im Paradies waren, die warten mussten bis auf Golgatha, das Erlösungswerk vollbracht wäre. Paulus hat es an die Epheser deutlich genug geschrieben und uns mitgeteilt, was geschehen ist. Epheser Kapitel 3 von Vers 8. Epheser 3 von Vers 8. Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben, dass er aber hinaufgestiegen ist. Welchen Sinn hat das? als den, dass er auch zuvor in die untersten Örter der Erde hinabgestiegen ist. Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Welch ein wunderbares Wort, aber nicht nur ein wunderbares Wort, sondern eine herrliche Tatsache. Wir haben es doch in Matthäus 27 gelesen, dass die Gräber sich auftaten und viele der entschlafenen Heiligen sind mit ihm nach seiner Auferstehung hervorgekommen. Ja, er hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch hinaufgestiegen ist, um das gesamte Weltall zu erfüllen. Er hat den Tod, den Teufel und die Hölle besiegt. Könnt ihr das glauben? Ich kann es glauben. Denn er ist der Herr. Obwohl er Knechtsgestalt angenommen hat und ganz in menschliches Wesen eingehen musste, um unseretwillen, blieb er trotzdem der Herr, der die Macht über den Tod hatte. Er hat den Tod verschlungen in den Sieg und wir dürfen mit ihm leben, denn das hat er gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er sagte, ich bin die Auferstehung. Er hat's bewiesen, nicht nur bei Lazarus, er hat es an sich selber bewiesen und an dir und an mir. Wir müssen uns einmal in das gesamte Erlösungswerk eingefügt sehen. Es geschah um unseretwillen. Er litt an meiner Statt und an deiner Statt. Wir waren die von Gott Getrennten, die von Gott Verlassenen. Dann nahm er meinen und deinen Platz ein. Meine Strafe war auf ihn gelegt. Und in dem Moment zog sich Gott zurück. Und er rief aus, was du und ich schreien müssten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im nächsten Augenblick ging das in Erfüllung, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 19 schreibt. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Einmal nahm er unseren Platz ein und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im nächsten Augenblick ging der Speer durch seine Seite und das Blut floss hervor und wir waren mit Gott versöhnt in dem Augenblick, als das Blut des Lammes hervorfloss. Ihr Lieben, die Erlösung ist teuer und wert, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, sondern mit dem teuren, heiligen, unschuldigen Blut des Lammes Gottes, welches göttliches Blut war und damit göttliche, rettende, freimachende Wirkung für alle hat, die daran glauben. Manchmal ruht unser Glaube auf uns und nicht auf dem Herrn. Wir sehen das, was wir nicht getan haben, anstatt auf das zu schauen, was der Herr aus Gnaden für uns getan hat. Es gibt eine bluterkaufte Schar, die von sich wegsieht und auf den Herrn schaut, die das Erlösungswerk für sich persönlich im Glauben angenommen hat. In der Offenbarung wird uns diese Schar beschrieben, ganz gleich, wie wir sie einordnen mögen, lehrmäßig. Eines ist mir in dem Zusammenhang wichtig. Ich möchte die Stelle lesen. Offenbarung 7 von Vers 9. Danach hatte ich ein Gesicht. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern, Völkerschaften und Stämmen und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm mit weißen Gewändern angetan und mit Palmzweigen in ihren Händen. Sie riefen mit lauter Stimme: Die Rettung steht bei unserem Gott, der auf dem Throne sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier Lebewesen herum und warfen sich vor dem auf dem Thron und warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder und beteten Gott an und riefen: Amen, Lobpreis und Herrlichkeit, Weisheit und Danksagung, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Lasst mich noch ein wenig weiterlesen, und zwar diesen Vers. Darum sind sie, Vers 15, darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm bei Tag und bei Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Throne Sitzende wird über ihnen wohnen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben, und kein Sonnenbrand wird sie jemals treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm dort mitten vor dem Thron wird sie weiden und zu Wasserquellen des Lebens führen. Und Gott wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen. Wir haben es gestern in dem Film von Bruder Brenim gehört. Wenn dieser Tag kommt, dann wird der Herr alle Tränen von unseren Augen abwischen. Es wird ein glorreicher Morgen sein, der anbricht und keinen Abend mehr kennen wird. Ich möchte lehrmäßig auf diese Stelle jetzt nicht weiter eingehen, weil wir uns an diesem Tage mit dem befassen, was um unseren Willen geschah. Lasst uns hier aus dem Markus-Evangelium, dem 16. Kapitel, Vers 9 lesen. Nachdem Jesus aber am ersten Tage der Woche frühmorgens auferstanden war, erschien er zuerst der Maria von Magdala, aus der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die bei ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Doch als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, wollten sie es nicht glauben. Darauf offenbarte er sich in veränderter Gestalt 2 von ihnen, als sie auf einer Wanderung über Land gingen. Auch diese gingen hin und verkündeten es den Übrigen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Es war schwer zu glauben, dass dieser Mann, dem sie vertraut hatten, plötzlich so hilflos, so machtlos war, ließ sich schlagen, den Bart raufen, anspeien, verspotten und verhöhnen. Sie haben gedacht, er werde Israel erlösen, die Königsherrschaft aufrichten und sie werden mit ihm regieren. Was hätte es genützt, wenn er damals die Königsherrschaft aufgerichtet hätte, ohne ewiges Leben gebracht zu haben und den Tod besiegt zu haben und die Erlösung geschenkt zu haben? In dem Reich Gottes müssen Menschen ewig leben können, denn es kommt ja, wenn die Zeit in die Ewigkeit mündet, die Tatsache oder der Tatbestand, dass es dann keinen Tod mehr geben wird, kein Leid und kein Geschrei mehr. Den Tod wird er für immer verschwinden lassen. So lesen wir schon im Propheten Jesaja. Übrigens eine ganz wunderbare Stelle, die schon damals der Prophet im Glauben ausgesprochen hat. Ja, die gesamte Heilsgeschichte ist doch im Worte Gottes vorausgesagt worden. Jesaja 25, Vers 8. Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen und die Schmach seines Volkes überall auf der Erde tilgen. Denn der Herr hat es zugesagt. Halleluja! Er hat es zugesagt. So wird es geschehen. Gott hält, was er verspricht. Und dann bricht auch die Zeit für das Volk Israel an. Und es steht dann in Vers 9, da wird man denn an jenem Tage sagen, seht, da ist unser Gott, auf den wir geharrt haben, dass er uns errette. Da ist der Herr, auf den wir geharrt haben. Lasst uns jubeln und uns freuen über seine Hilfe. Gott hat schon alles geordnet. Er hat einen wunderbaren Plan mit der Braut. Er hat einen Plan mit den Auserwählten Israels. Bei Gott stimmt alles. Wichtig ist nur, dass auch wir uns in Übereinstimmung mit ihm und seinem Worte bringen lassen. In der Apostelgeschichte im 2. Kapitel lesen wir von Vers 24. Apostelgeschichte 2 von Vers 24. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. David sagt ja mit Bezug auf ihn: Ich habe den Herrn alle Zeit vor meinen Augen gesehen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Deshalb freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Leib in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir Wege des Lebens kundgetan. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Nach all der Trauer, nach all der Trübsal, nach all der Schmach, die er auf sich genommen hatte und dann sogar zur Hölle hinunterfuhr, dahin, wo du und ich mit aller Sicherheit hinuntergefahren wären, wenn der Herr uns nicht erlöst hätte. Da ist er hinuntergefahren. Er hat allem, grundsätzlich allem Genüge getan und ist am dritten Tage auferstanden. Er hat die Wehen des Todes gelöst, ist hervorgekommen und wir mit ihm, weiter führt Petrus aus: Werte Brüder, ich darf mit Freimütigkeit zu euch vom Erzvater David reden. Er ist gestorben und ist begraben worden, und sein Grabmal befindet sich bis auf den heutigen Tag hier bei uns. Weil er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide zugeschworen hatte, es solle einer von seinen leiblichen Nachkommen auf seinem Throne sitzen, so hat er vorausschauend von der Auferstehung Christi geredet, dass dieser nämlich wieder dem Totenreich überlassen worden ist, noch sein Leib die Verwesung gesehen hat. Welch ein wunderbares Wort haben wir nicht an dieser Stätte immer wieder betont und auf den Leuchter gestellt, dass Gott alle Dinge gemäß seinem Worte tut. Alles geschah durch das gesprochene Wort Gottes. Und nun haben wir das geschriebene Wort und Gott macht es uns neu lebendig, als würde es frisch vom Thron zu uns gesprochen werden. Wenn der Geist Gottes in uns ist, dann wird er uns lebendig machen und mit dem lebendig machenden Wort verbinden. Denn Jesus sagte: Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und Leben. Im Worte Gottes ist Geist und Leben für dich und für mich. Es ist alles vollbracht. Hier stehen die Verheißungen nicht nur für den Erlöser, sondern auch für die Erlöste. Für dich und für mich. Paulus hat es zum Ausdruck gebracht in 1. Korinther 15 von Vers 51 und an manchen anderen Stellen. Er sagte: Dieser sterbliche Leib
muss die Unsterblichkeit anziehen und der vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen. Es wird kommen, denn Gott hat es so gesagt. Die Heilige Schrift sagt es uns im Johannesbrief, 1. Johannes, im 3. Kapitel. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und werden ihm gleich sein. Wir werden verwandelt werden in einen Auferstehungsleib als Söhne und Töchter Gottes. Werden wir uns mit ihm auf seinen Thron setzen, wie er überwunden und sich auf den Thron des Vaters gesetzt hat. Offenbarung Kapitel 3, die beiden letzten Verse. Jesus hat überwunden und sich auf den Thron im Himmel gesetzt. Die Überwinderschar wird sich zu Beginn des tausendjährigen Reiches mit ihm auf seinen Thron setzen. Und wir werden mit ihm herrschen und regieren. Dann ist Erlöser und Erlöste zusammen, der Überwinder und die Überwinderschar. Ihr Lieben, wollen wir es heute im Glauben sehen, dass wir in das Werk Gottes eingefügt wurden, nicht nur was mit Christus geschah, sondern dass es mit uns in Christus und durch Christus geschah. Haben wir das verstanden? Wenn wir wüssten, dass er gestorben ist, aber nicht glauben würden, dass er für uns starb, was würde es uns nützen? Wenn wir wüssten, dass er auferstanden ist und jedes Jahr seine Auferstehung feiern, was sollte es uns nützen, wenn wir nicht wüssten, dass wir mit ihm auferstanden sind? Was nützt es uns, wenn wir wüssten, dass er zur Herrlichkeit eingegangen ist, wenn wir nicht wüssten, dass auch wir mit ihm in die Herrlichkeit versetzt worden sind? Und ich frage euch heute Vormittag, wenn Johannes, der auf die Insel Patmos gebracht wurde, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen, die Schar vor dem Throne sah, noch ehe sie in der Gesamtzahl vorhanden ist, hat er sie schon damals gesehen. Dann muss es stimmen. Wir glauben, was Gott gesagt hat. Es ist doch wahr. Die Heilige Schrift stellt uns alles so vor Augen, als sei es schon geschehen. Und da haben manche die Aussprüche Bruder Brenhams missverstanden. Er spricht in der Vergangenheitsform Dinge aus, die noch in der Zukunft sind. Und dann kommen die Schriftgelehrten und Botschaftsgelehrten und sagen, ja, hier hat er es doch gesagt. Der Prophet Jesaja hat 810 Jahre vorher schon gesagt, er war verwundet um unsere Sünde willen. Alles Vergangenheitsform. Und wann geschah es? Als die Zeit erfüllt wurde. Es genügt nicht nur, dass wir uns einige Dinge heraussuchen und sie dann überbetonen, sondern dass wir sie biblisch einordnen können, damit wir eine Gesamtübersicht dessen haben, was Gott geplant und was er sich vorgenommen hat. Sie mögen gedacht haben, David, was ist nun eigentlich mit dir? Und dann führt Petrus aus, David, ist gestorben. Sein Grab ist hier. Ich bin froh, dass er nicht sagte, er ist hier. Er hat nur noch gesagt, sein Grab ist hier. Und das ist mir auch recht. Das ist mir recht so. Aber was war es? Er war ein Prophet, hat in der Einzahl, in der ersten Person gesprochen, als beträfe es ihn. Und es war der Geist Christi, der durch ihn gesprochen hat. Und das Wort, das auf ihn Bezug nahm, hat sich an ihm buchstäblich erfüllt. Auf Erden, von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt, hat sich jedes Wort der Schrift an ihm erfüllt. Derselbe Gott trägt Verantwortung für dasselbe Wort, das der Gemeinde gegeben worden ist. Und alle Schrift wird sich erfüllen. Nicht eine Verheißung wird ausbleiben. Nein, auch die letzte wird Erfüllung finden. An dir und an mir, an der gesamten Brautgemeinde. Auf diesen Tag warten wir ja alle. Und wir wünschten, er käme schnell. Er käme bald, dass wir von dieser Erde genommen würden, um dann alle Zeit bei dem Herrn zu sein. Wer hat denn schon von uns eine Sehnsucht, von hier genommen zu werden? Ist sie schon da? Wenigstens ein bisschen? Ja, sie kommt noch mehr. Sie kommt noch mehr. Wir haben es gestern von dem Adlernest und den Jungen gehört. Alles Kosige ist herausgenommen worden und es blieben nur noch Dornen übrig. Und die Jungen waren froh, dass sie aus dem Nest genommen worden sind. Unser Herr wird vielleicht manches um uns herum geschehen lassen, das nicht so angenehm sein wird. Aber dann können wir damit rechnen, dass er kommt und uns heimholt, uns in seine Herrlichkeit hinübernimmt. Es ist vollbracht. Wir sind erlöst. Wir sind begnadigt. Gott hat uns vergeben, hat uns sein Wort und seinen Willen kundgetan, hat uns in seinen großen Plan mit hineingefügt. Und dafür sind wir dankbar. Mögen wir im Glauben gestärkt worden sein, im Glauben daran, dass Gott durch Christus uns in sein Programm mit hineingefügt hat. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Es ist ein vollbrachtes Erlösungswerk, das wir als Erlöste im Glauben angenommen haben. Wir brauchen uns bei Gott nur zu bedanken. Lasst mich noch aus Apostelgeschichte 2 einige Verse weiterlesen, und zwar von Vers 35 bis Vers 36. Hier heißt es, ja vielleicht sogar von Vers 33, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen Geist, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Denn nicht David ist in die Himmel hinaufgefahren, wohl aber sagte er selbst, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße, so möge denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus hat in eine einzige Predigt alles mit hineingenommen. Er hat nicht gewartet, sondern er sprach von Golgatha, von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Er hat auf Anhieb ein volles Evangelium am ersten Tage gepredigt. Oh, dass wir heute dasselbe volle Evangelium predigen könnten und mit Gott erleben. Ich bin kein Mensch, der nun auf Dinge, die gesagt werden, allzu viel gibt, aber es gibt auch Menschen, denen man vertrauen kann. Und gestern Abend, nach dem Gottesdienst, kam unsere teure Schwester Möslacher und hat mich im Gespräch unterbrochen und sagt: Bruder Frank, ich muss dir etwas sagen. Als ich dort hinten saß, sah ich, wie ein Strahl herunterkam, und zwar dort, wo du warst, und dass aus diesem Strahl etwas wie weiße Tauben sich bildeten. Sie zeigte sogar die Größe und über die Einzelnen kam. Wir können damit rechnen, dass bei Gott Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen kann. Amen. Gott ist doch derselbe. Worauf sollen wir warten? Er hat alles bereitet. Und wenn wir im Glauben zu ihm kommen und nicht mehr zweifeln, sondern froh werden, dass Gott uns begnadigt hat, und nicht immer wieder von Neuem anfangen, den Leierkasten zu drehen. Wie lange soll Gott es mit uns noch aushalten? Wann werden wir frei und froh werden und unserem Gott für das vollbrachte Erlösungswerk danken? Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt werden möchte, braucht nicht um die Geistestaufe zu beten. Er braucht sich nur bei Gott aus der tiefsten Seele für die Erlösung und für das, was auf Golgatha geschah, zu bedanken. Und in diesem Danken, das dann in Lobpreis übergeht, wird unser Geist mit dem Geiste Gottes verbunden. Und dann überwältigt uns der Geist. Und dann sprechen nicht mehr wir, dann spricht der Geist durch uns. Das ist der biblische Weg. Und ich glaube, wir haben ihn beschritten. Halleluja! Wir haben ihn beschritten. Und wir rechnen damit, dass noch heute Großes geschieht. Wie viele sind gestern gesegnet worden? Lass mich eure Hände sehen. Welch ein herrlicher Tag. Welch ein herrlicher Tag. Ich sag's noch einmal. Physisch könnte ich am Stock gehen. Aber geistlich bin ich erneuert worden. Gestärkt worden, getröstet worden. Habe mich mit euch allen herzlich gefreut. Wie viele sind geheilt worden? Lasst mich eure Hände sehen. Schaut euch die Hände an. Ich wusste, Gott wird etwas Großes tun. Sein Wort ist doch wahr. Er braucht nichts zurückzunehmen und nichts zu korrigieren. Er sucht nur Menschen, die ihm glauben und vertrauen. Wollen wir es auch heute tun und uns wirklich so im Gebet Gott hingeben und die Verbindung mit ihm suchen, im Geiste uns erheben Und dann wird sein Geist über uns kommen und die Kontrolle und die Leitung übernehmen. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Er ist auferstanden. Wir sind mit ihm auferstanden. Wir sind ja ein Teil von ihm. Und was noch aussteht, wird sich gewiss erfüllen. Auch das Letzte, dass unsere irdischen Leiber verwandelt werden und wir in die Herrlichkeit hinaufgenommen werden. Wer zieht als Sieger durchs Perlentor? Wirst du es sein, werd ich es sein. Gott schenke Gnade, dass wir alle dabei sind, wenn der Herr die Seinen heimholt. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam danken. So dass er gemeinsam mit uns betet und wir alle beten mit.
Treuer Gott,
mein Gott,
wir danken dir für deine Treue.
Mein Gott.
Noch nie hast du uns dein Wort versagt.
Mein Gott.
Noch nie dein Segen an uns fehlen lassen.
Mein Gott.
Deine Heilung geschenkt denen, Herr, die danach Ausschau gehalten.
Halleluja.
Wir beten dich an in
Halleluja.
Dieser Stunde. Wir danken dir für alle Worte des Trostes, alle Worte der Verheißung, alle Worte der Zurechtweisung. Herr, du bist bemüht, dein Volk zuzubereiten für dein baldiges Erscheinen. Wir beten dich an, o Herr, in unserer Mitte, heißen dich willkommen, Herr, o Jesus. Wir brauchen deine Gegenwart und wir haben verspürt, dass du nicht ferne bist, sondern dass du nahe bist.
Halleluja.
Halleluja. Nimm hin die Ehre, nimm hin den Lobpreis, mein Gott. Herr, dir allein gebührt die Ehre, dir allein gebührt der Lobpreis. Wir danken dir aber auch für alles, was du an den Einzelnen getan, Herr, und was du noch tun willst, Herr. Wir beten dich an und rühmen deine Gnade, Herr. Treuer Gott, schenk uns allen dankbare Herzen in dieser Stunde, in diesem Augenblick, o Herr, dass wir unseren Herzen und unseren Mund öffnen, Herr. Denn wir haben erfahren, du bist voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Liebe, Herr. Du hast uns zuerst geliebt. Darum dürfen wir dich auch lieben, Herr. Anbetung, Preis und Ruhm sei deinem herrlichen Namen. Dein Volk, es jaucht dir zu, Herr. Deine Auserwählten preisen dich, Herr. Du bist unser, wir sind dein Volk. Halleluja. Nimm hin den Lobpreis, nimm hin die Ehre und die Anbetung. Wir danken dir auch, dass du unserem Bruder die Kraft verliehen hast, dein Wort zu bringen, Herr. Herr, du wirst ihn weiterführen und weiterleiten und uns allen, Herr, wirst uns zum Lebenswasser führen. Anbetung deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Halleluja. Halleluja. Oh Gott.
Halleluja.
Oh Gott.
Halleluja.
Himmlischer Vater,
von Herzen danke ich dir, dass wir den Tag deiner gnädigen Heimsuchung, den du gemacht hast, erkennen dürfen und auch die Botschaft und den Botschafter auf- und annehmen können. Geliebter Herr, damals zu Pfingsten war zu hören und zu sehen, dass du dich geoffenbart hast, dass du gesegnet hast, dass dein Geist gefallen ist und wie uns beschrieben wird, er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Herr, komm du mit der Feuersäule herab, komm im Geiste herab. Teile dich unter uns, komm über jeden, der durch dein Blut erlöst wurde. Komm mit deinem Leben, mit deinem Geist, mit deiner Kraft über uns alle. Wir danken dir für Golgatha, für dein teures und heiliges Blut. Du hast uns erlöst, wir sind dein Eigentum. Segne uns, dann sind wir gesegnet. Hilf uns, dann ist uns geholfen. Heile uns, dann sind wir geheilt. Bring uns zurecht, dann sind wir zurechtgebracht. Vollende uns auf den großen Tag deines Kommens. Dein Wort ist wahr. Halleluja. Herr, ich danke dir. Du bist gegenwärtig und gehst durch unsere Reihen, dein Wort zu bestätigen und deinen Geist über uns kommen zu lassen. Herr, wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott. Halleluja. Preis sei Gott. Halleluja,
Halleluja, in Jesus sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein.
Amen.